In der heutigen Folge vom Treibstoff-Podcast lernen wir unsere Familie ein bisschen besser kennen. Denn wir von News Aktuell sind ja eine Tochterfirma der dpa-Gruppe und haben deswegen viele Schwestern und nun ja, eine Mutter. Und heute sprechen wir mit einem Kollegen, der direkt bei unserer Mutter, der dpa, angesiedelt ist, und zwar mit Alexander Missal. Alexander Missal war früher Wirtschaftsredakteur, Wirtschaftsjournalist und arbeitet jetzt auf der Produktseite und ist mitverantwortlich für ein spannendes neues Produkt der dpa, dpa Agenda. Aber wer er genau ist, was es genau heißt, wird er uns am besten selber erklären. Also viel Spaß mit diesem Podcast. Okay, dann sage ich auch hier nochmal Hallo und willkommen zum Treibstoff-Podcast. Heute wieder mit Janina von Jiering, Michael Klafke, das bin ich, und natürlich einem spannenden Gast, den ihr, liebe Zuhörer, schon dem Titel entnehmen konntet. Deswegen muss ich es eigentlich gar nicht spannend machen. Es ist Alex Missal von dpa Agenda. Hallo, moin, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Habe ich das dort richtig gesagt, von dpa Agenda, oder ist das nur das Produkt und dein Arbeitgeber heißt eigentlich anders?
Der heißt dpa.
Einfach nur dpa und du bist aber für dpa Agenda zuständig sozusagen.
Genau, ganz genau.
Ja. Ein spannendes, innovatives neues Produkt der dpa, über das wir nachher nochmal reden wollen. Aber erstmal, Alex, wenn wir dich ein bisschen kennenlernen, um zu gucken, wer uns vielleicht was erzählen wird. Vielleicht kannst du uns ja mal erklären, wie bist du denn bei der dpa gelandet überhaupt? Ich meine, gelesen zu haben, dass du schon recht lange an Bord des Mutterschiffs bist.
Ja, das ist so, erstaunlich. Ja. Ich habe jetzt die 20 Jahre rum, man glaubt es kaum, also ich kann es kaum fassen, wie die Zeit vergangen ist. Aber ich bin eigentlich, also gelernt habe ich Historiker. Mhm. Und wie das ja nicht ganz unüblich ist bei Geisteswissenschaftlern, bin ich dann Journalist geworden und habe auch tatsächlich bei dpa volontiert, also das Volontariat gemacht. Das ist ja so der typische Einstieg. In Stuttgart war das und da bin ich dann auch Redakteur geworden, Wirtschaftsredakteur. War da einige Jahre, bin dann nochmal nach Frankfurt gewechselt, war da auch Wirtschaftsredakteur. Dann nach Berlin, das war dann in die Innenpolitik. Da bin ich dann an die andere Seite sozusagen des Schreibtisches, also Desk, ne, oder Tisch, sagt man bei dpa, Tischredakteur, im Englischen so Editor am Desk für Innenpolitik. Und dann sind wir, 2010 war das, glaube ich, da haben wir den großen Newsroom aufgemacht.
Den in Berlin meinst du?
Den in Berlin, genau. Und haben da eben auch einige Redaktionen dann zusammengezogen zu einer großen Zentralredaktion. Und da bin ich dann wieder in der Wirtschaftsredaktion gewesen, auch am Tisch. Und dann die letzten Jahre bin ich so langsam, also es war nicht plötzlich, sondern so ein bisschen startete so als Projektmanagement eigentlich in diesen Bereich Produktmanagement gekommen. Der hieß bei uns damals noch gar nicht so, das war dann so ein neuer Begriff. Da konnte ich so dann diese Rolle auch so ein bisschen mitprägen, was heißt das eigentlich? Und ja, das mache ich nun und macht auch Spaß, aber bin kein Journalist mehr.
Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die Karrieren unserer dpa-Kollegen Janina immer davon geprägt sind, dass sie oft den Ort wechseln. Es sind sehr wechselhafte Laufbahnen immer.
Definitiv, das kann ich nur unterschreiben. Wenn man sieht, wie viele Pressemitteilungen wir versenden, nicht weil neue Leute kommen, sondern weil sie die Position wechseln, kann ich nur unterstreichen.
Das ist auch im Vertrag, unterschreibt man das, ja. Dass man auch wechselt und ja, also bei mir ist das, ihr habt das ja eben gehört, so ein bisschen quer durch Deutschland. Mhm. Bin eigentlich Hamburger, dann bin ich da im Süden gelandet, das war auch ganz spannend. Aber es gibt tatsächlich Kollegen, die von Neu-Delhi nach Buenos Aires gehen und so weiter. Ne? Das ist schon auch viele, die Jahrzehnte im Ausland sind, ganz unterschiedlich und auch einfach so drauf sind, dass sie solche Herausforderungen brauchen und auch manchmal den Ortswechsel brauchen. Mit Familie kann das natürlich manchmal schwierig sein, aber da sind auch welche, die haben 4 Kinder und die kommen auch alle mit. Und
da kenne ich auch einige Kollegen, Partner, die dann durch Südamerika sich durchgearbeitet haben mit der ganzen Familie sozusagen.
Ja, und ich finde das auch, also das brauchen wir natürlich auch als Nachrichtenagentur, gehört das auch dazu, dass man so Lust hat auf was Neues. Und ehrlich gesagt, das wird einem ja auch schon ganz am Anfang gesagt, das kann auch die in Anführungszeichen deutsche Provinz sein, kann genauso spannend sein wie Peking. Mhm. Das ist so aus der journalistischen Perspektive schon eine ähnliche Herausforderung. Man ist einfach irgendwo, wo es neu ist und dann versucht man eben da Kontakte zu knüpfen, mit bisschen so mit dem Blick von außen Dinge einzuordnen und zu analysieren. Und das ist eigentlich was sehr Gutes. Immer am gleichen Platz zu bleiben, über Jahre oder Jahrzehnte eigentlich nicht so gut für einen Journalisten oder eine Journalistin.
Aber der Vorteil ist ja dann auch, wenn man die Möglichkeit hat, innerhalb von einem Unternehmen die Position, nicht nur die Stätte zu wechseln, sondern auch inhaltlich mal was anderes zu machen, sei es, weil man das Ressort gewechselt hat oder vielleicht von journalistischen Bereich ins Produktmanagement oder wie auch immer, dass man gefühlt im Unternehmen immer wieder ein neues Unternehmen hat. Und das führt ja am Ende des Tages auch dazu, dass die Fluktuation in so einem Unternehmen geringer wird. Ich meine, heutzutage, wenn man was anderes machen will, wechseln viele den Job oder müssen den Job wechseln, weil ihr Unternehmen diese Veränderung gar nicht anbietet. Und dadurch kommt es natürlich auch nicht nur bei der dpa, sondern auch bei uns bei News Aktuell, dass es viele Kollegen gibt, die einfach über einen sehr langen Zeitraum schon dabei sind und 20 oder 25-jähriges Jubiläum feiern, aber nicht, weil sie stehen geblieben sind, sondern weil sie immer wieder eine neue Herausforderung gefunden haben.
Ich denke, das ist genau der Grund, warum mir das auch so komisch lange vorkommt, weil eigentlich kommt es mir doch kürzer vor. Das
sind kürzere Etappen, ne?
Kürzere Etappen und genau. Und ich weiß nicht, ich bin auch irgendwie zu neugierig, um das dann einen Job so ganz lange zu machen, weil es auch dann noch andere spannende Dinge gibt. Und bei der Fluktuation, das stimmt, die ist bei uns auch wirklich relativ gering, hat, glaube ich, auch noch damit zu tun, dass wir uns eigentlich alle super verstehen. Also das ist ja auch nicht in jedem Unternehmen so und das trägt auch noch dazu bei, dass man dann doch sagt, warum soll ich woanders hin?
Du bist nun Hamburger, der zwischenzeitlich in Süddeutschland, Hannover, Berlin und jetzt wieder Hamburg gewohnt hat.
Ja, ich bin jetzt in Berlin.
Ach, jetzt also bist du in Berlin.
Ich arbeite in Berlin überwiegend, aber auch in Hamburg regelmäßig. Und das ist ja so ein bisschen, also das kommt mir natürlich ganz gelegen, weil ich auch da, beide Städte sind groß, trotzdem relativ nah und
Und dass du in Süddeutschland irgendwas Neues gelernt, also ich habe noch nie in Süddeutschland gelebt oder gearbeitet und ich stelle mir, also man denkt ja immer so ein bisschen, das ist eine andere Welt. Wie war das für dich im Süden auch zu sein?
Ja, es ist definitiv eine andere Welt und vor allen Dingen, also das Wetter ist besser, also ich muss es einfach mal sagen und das ist auch schwierig, also wenn du in Hamburg aufwächst, dann kennst du das, aber wenn du dann doch mal, also jetzt in meinem Fall Stuttgart, also wirklich kannst du im Januar schon manchmal über 20 Grad haben oder so. Da fällt es schwer zu sagen, ich ziehe wieder nach Hamburg. Ich bin überzeugt, wenn Hamburg noch besseres Wetter hätte, wir hätten wir hier 5
Millionen
noch
voller.
Oder so.
Sagen immer alle.
Ja. Zum Glück regnet es hier immer.
Ja.
Aber dazu kann ich eine Story erzählen, die ich gerade am Wochenende gehört habe. Da wohnen die Eltern von einem Freund in Portugal und die Mutter hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass die Sonne scheinen würde und es nicht regnet, weil zu dieser Jahreszeit hat es ja gefälligst zu regnen. Da wird überhaupt der Frühling und die Flora und Fauna ein bisschen in Gang kommt. Und wenn jetzt schon gutes Wetter ist, können die überhaupt das überhaupt nicht vertragen. Also das ist die andere Kehrtwende.
Ja, ich hab's genossen. Ich würde auch gerne noch mal weiter südlich vielleicht. Aber Hamburg hat natürlich auch und Berlin auch noch andere spannende Seiten. Aber ja, es ist schon so ein bisschen so, der Main ist schon so eine Grenze, dass manches fühlt sich auch südlicher an. Du denkst manchmal in Stuttgart gerade auch so, du bist in Italien. Stuttgart ist ja eigentlich nicht so beliebt bundesweit, aber ich bin da, ja, weiß nicht, ich finde, das wird so unterschätzt. Ich finde, das ist eine super schöne Stadt, auch zum Leben.
Du bist ja auch vom Journalismus jetzt ins Produktmanagement gewechselt sozusagen. Wie war das für dich? Es sind ja auch, ist ja auch eine ganz neue Art von Arbeit wahrscheinlich.
Das stimmt. Also es ist der Wechsel auf jeden Fall von diesem sehr kurzfristigen, das ist ja bei der Nachrichtenagentur besonders.
Ja.
Das, was du arbeitest, ist eigentlich in Minuten oder manchmal dann in Stunden, aber dann ist es erledigt.
Ja.
Und dann übernimmt auch vielleicht jemand anders den Job, den du gemacht hast. Das ist ja auch wichtig, dass es da gar keinen Bruch gibt. Also in dem Sinne bist du auch sehr ersetzbar. Und jetzt ist natürlich viel stärker so die typische Projektarbeit. Da läuft manchmal was über Monate, bis man Ergebnisse sieht oder was abgeschlossen hat. Und man kommt natürlich auch nicht so ganz raus, wenn man irgendwie Feierabend hat, sondern da dreht sich natürlich das dann weiter. Es gibt aber auch wirklich Ähnlichkeiten. Und da sage ich immer, typisch für eine Journalistin und Journalist ist so dieses wenig Ahnung von ganz vielen Sachen. Und das trifft eigentlich auch auf Produktmanager zu. Also man ist nicht der Experte für eine bestimmte Sache, sondern man muss so ein bisschen Ahnung haben von allem. Man ist so eine Schnittstelle. Und von daher passt es doch ganz gut zusammen. Also ich bin da doch bei so einem ähnlichen Berufsbild geblieben. Eben kein Experte, das wünsche ich mir manchmal, so richtiger Experte zu sein für irgendwas, sondern so, ja, von allem so ein bisschen und alles spannend finden auch.
Aber gerade das erste Thema, was du gerade angesprochen hast, das von diesem sehr kurzfristigen und schnellen Abarbeiten auf einmal in etwas, wo man vielleicht zum Teil halt über einen längeren Zeitraum das Ergebnis noch nicht sieht, das ist ja schon eine Typengeschichte. Und ich glaube, es gibt auch Menschen, die kommen mit dem einen oder mit dem anderen überhaupt nicht klar. Wie hast du denn diesen Spagat geschafft, dass du sagst, irgendwie, du hast dich in beiden Welten wohlgefühlt oder fühlst dich in beiden Welten wohl?
Ja, ich mag das eigentlich wirklich beides gern. Es hat beides Vor- und Nachteile. Ich glaube auch, du hast recht, dass es Leute gibt, die, ja, die möchten nur so oder so arbeiten. Aber es hat wirklich Vor- und Nachteile. Ich finde, man guckt dann immer auf die Vorteile und sagt sich, okay, jetzt habe ich das. Ich habe jetzt zum Beispiel viel mehr Flexibilität, wie ich mir was einteile. Das ist natürlich in diesem typischen Schichtbetrieb, den wir haben, gerade wenn du am Tisch bist, also am Desk. Das ist natürlich ganz starr und Dienstpläne, die sind da Monate im Voraus und so weiter. Und
müssen sie auch sein.
Absolut, das ist so eine Struktur, die wir auch vorhalten müssen. Auch wenn eben wirklich was passiert, was dann ganz viele Ressourcen bündelt, dass man dann schnell reagieren kann, das ist absolut notwendig. Aber das hat eben auch, ja, das kann eben auch manchmal einen nerven, oder wenn man das Jahre gemacht hat. Und so sehe ich einfach immer die positiven Seiten von beiden.
Du hast gerade gesagt, als Journalist hat man oft wenig Ahnung, aber dafür von vielen Dingen. Das führt doch bestimmt manchmal dazu, dass man mal auf die Schnauze fällt. Und damit kommen wir zu unserer ersten kleinen Kategorie, die wir in unserem Podcast haben.
Mein Größter.
Fuck up.
Ja, jeder fliegt mal auf die Schnauze, aber man lernt ja auch daraus. Alex, gab es irgendwie in deiner Karriere, in deinem Leben mal irgendwie so einen richtig schönen Fuck up, wo du dachtest, scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Aber am Ende des Tages hast du vielleicht was daraus gelernt.
Ja, ich muss natürlich dann denken, vor allen Dingen an Eilmeldungen, für die man selber verantwortlich ist. Das ist natürlich so das heikelste Thema als Nachrichtenredakteur. Zum Glück ist mir nichts eingefallen, wo ich wirklich jetzt in den Boden versinken würde. Aber wir hatten einmal, ein sehr geschätzter Kollege von mir und ich waren zur Vertretung in Frankfurt. Also wir hatten eigentlich auch nicht so richtig Ahnung von da, was man wissen sollte als Wirtschaftsredakteur, weil wir nur Vertretung waren. Und das war so ein Tag, wo die Europäische Zentralbank diesen berühmten Zinsentscheid bekannt gibt, immer so nachmittags. Und es war damals so, ich glaube, es ist heute noch ähnlich, dass da jemand anruft, ein Pressesprecher oder eine Pressesprecherin, meistens auch mit einem ausgeprägten Akzent im Englischen, weil das kann auch jemand aus Holland sein oder eben aus irgendeinem Land des Euroraums, und dann eben diese Entscheidung vorliest. Und du bist selber auch super aufgeregt, weil du, es kann natürlich sein, nun haben wir schon ein paar Jahre, dass das die Zinsen immer gleich bleiben, aber es gab auch Zeiten, wo sie dann eben gestiegen sind oder gefallen sind, ist was die Märkte sofort bewegt innerhalb von Sekunden. Und da hatten der Kollege und ich das so gemacht, das war im Nachhinein nicht so ganz geschickt. Jeder hatte auf seinem Schirm dann ein Szenario. Der eine hatte eben, es geht hoch, der andere geht runter oder bleibt gleich. Und in diesem Moment, wo der das vorlas, waren wir irgendwie beide doch so nervös, dass wir so aufeinander zeigten, du. Und er sagte dann, nee, du. Ja. Und dann so ging es dann hin und her. Im Nachhinein haben wir natürlich dann auch drüber gelacht, dass wir das so gemacht haben. Es ist dann, deswegen Fuck-Abstimmigkeit, es ist gerade noch mal gut gegangen. Okay. Wir haben noch, ja. Aber es hätte genauso gut auch die falsche Meldung da rausgehen können, wo wir riesen Ärger für gekriegt hatten. Und Da habe ich dann daraus gelernt, das darfst du nie so machen. Du musst es wirklich so machen, dass einer in charge ist und der andere dann so über die Schulter guckt, nochmal kontrolliert, okay, das ist das Richtige, was du da rausgibst und nicht das Falsche. Aber du darfst es nie so machen, dass so Leute sich da gar nicht sehen, was sie auf dem Schirm haben, und dann eben diese Verwirrung entsteht. Und das ist eben, es ist ein Fall, den hast du ganz oft im Nachrichtenjournalismus, dass du eben auch was schon vorbereiten kannst, aber wo es auf jede Sekunde ankommt. Und da musst du wirklich genau richtig arbeiten in dem Moment. Das ist ganz entscheidend, dass dir da kein Fehler passiert.
Aber das zeigt ja eigentlich auch, dass diese nachträgliche Reflexion, also in dem Moment ist es nicht schiefgegangen, Gott sei Dank, hätte schiefgehen können, dass einen das eigentlich für das ganze Leben irgendwie lehrt und du da so eine Konsequenz oder so eine Klarheit rausgezogen hast, dass du sagst, okay, das genau so darf es nicht nochmal sein, sondern im nächsten Fall muss ich so und so machen.
Genau, und das sind so Situationen, glaube ich auch, die kennt vielleicht auch die Ärztin im Operationssaal oder der Feuerwehrmann irgendwo beim Brand. Das sind wirklich so Momente, wo du ganz klar deine Routine haben musst, ganz klar sein musst, wie du vorzugehen hast, damit dir sowas nicht passiert. Ist ein spannender Moment, erlebt vielleicht auch nicht jeder, ist sehr viel Adrenalin in dem Moment dabei. Und aber da ist es ganz wichtig, dass man genau da so eine Routine entwickelt, die eben verhindert, dass man da so einen Fehler aus Versehen macht im Grunde.
Genau, wahrscheinlich geht es ganz viel darum, in Stresssituationen irgendwie einen klaren Kopf zu behalten, ne? Und wahrscheinlich kann man das eher, wenn man schon mal was verkackt hat und dann sieht, okay, das passiert dann und das hätte ich anders machen müssen. Oder manchmal hilft es vielleicht auch schon, ne, wenn es kurz davor war, man sagt, oh Gott, das wäre ja fast sauer gegangen, dass man dann fürs nächste Mal weiß, okay, wie können wir die Situation verhindern. Ruhig bleiben im Stress ist das Learning, kann man
ja
sagen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das hilft, glaube ich, auch bei diesem Adrenalin. Wenn du weißt, was passieren könnte, wirst du innerlich ruhiger sozusagen, als wenn du das noch nie. Bei dem Arzt wollen wir jetzt nicht das weiterspinnen, die Theorie, aber man kann ja auch so an der Puppe üben oder so.
Ja, ne? So werden wir ein bisschen Learning sammeln, was man im Moment des Fuck-Ups tun kann, was man daraus lernen kann, auch in unseren zukünftigen Folgen. Nun bist du ja für DPA Agenda zuständig als Produktentwickler, Produktmanager. Und ich glaube, viele unserer Zuhörer wissen nicht genau, was DPA Agenda ist vielleicht, weil unsere Zielgruppen aus allen möglichen Bereichen kommen. Ich versuche mal kurz das zu erklären. Mal gucken, wie weit daneben ich lande.
Ja,
da bin ich. Ich hatte nämlich mal, muss man dazu wissen, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erwähnt habe, vor einigen Jahren mal einen Nebenjob beim Landesdienst Nord bei der DPA, hier gegenüber von uns. Und dort gab es ein Redaktionssystem und einen Kalender, wo alle Ereignisse eingetragen wurden, über die berichtet wird oder über die eventuell berichtet wird. Termine und Sternchentermine hieß das damals. Und ich weiß, damals gab es schon eine Überlegung, dieses Wissen, was dort ständig angehäuft wird, irgendwie zu einem Produkt zu schnüren, dass man quasi als Unternehmen buchen kann, ich bin auf jeden Fall mit meinem Ereignis in einer Termindatenbank, die von ganz vielen Journalisten, Medienschaffenden eingesehen wird und die dann wissen, das passiert dann, darüber könnte ich jetzt eigentlich berichten. Das ist ungefähr.
Genau, also diese Datenbank für Termine und Themen, die haben wir schon recht lange. Also wir planen schon softwaregestützt sehr lange. Und zwar war das damals bei dem Regierungsumzug nach Berlin. Da von Bonn nach Berlin, das waren so zwei Welten. Auf einmal in Berlin war viel mehr los, es war viel chaotischer. Und da hatte ich auch noch so ein Erlebnis, da war ich Volontär und wurde zu einem Termin geschickt, zu irgendeiner Pressekonferenz und stellte dann fest, als ich dort war, da war schon ein anderer Kollege aus dem gleichen Büro. Und offensichtlich war da einfach in der Planung was schiefgegangen. Ja, wir haben beide dann diesen Auftrag bekommen und es war auch nicht irgendwie vorher zu ermitteln, dass das schon sozusagen doppelt besetzt ist. Und das war so der Auslöser, dann wirklich zu sagen, okay, wir brauchen dafür ein Tool, mit dem wir selber planen können, unsere Berichterstattung. Und seitdem haben wir das intern auch gemacht. Und jetzt seit einiger Zeit oder seit neuerer Zeit entstand dann eben auch die Idee, warum sollen wir dieses Wissen nicht mit unseren Kunden teilen?
Ja.
Das macht ja absolut Sinn. Und das haben wir gemacht. Und daraus ist das Produkt DPA Agenda entstanden, das also einfach einen Zugang zu der Datenbank ermöglicht und Möglichkeiten eben darin selber zu recherchieren, zu filtern, weil das, was eben die Kunden interessiert, das ist ganz unterschiedlich. Ne? Ob es eine Region betrifft, wo eine Zeitung Zeitungskunde von ist und die Redaktion plant dort Berichte, oder ob es eine Pressestelle ist, ob es eine Parteizentrale ist, die an bestimmten Themen, an bestimmten Personen interessiert sind. Ganz unterschiedlich, und das ermöglicht eben dieses Tool, da reinzuschauen und genau das, was man sucht, was für einen spannend sein könnte, zu finden.
Das heißt, man kann auch filtern, man kann sagen, gib mir nur alles, was überregional ist, oder mich interessieren jetzt wirklich nur die Dinge, die in dem und dem Bundesland sind?
Genau, das ist auch was, das bieten wir nur eigentlich an, weil wir diese Einordnung machen, dass wir auch sagen bei Terminen, okay, dieser Termin ist eigentlich wirklich in ganz Deutschland interessant, der ist so relevant, von Flensburg bis Konstanz, oder es ist etwas, was wirklich nur in dem Bundesland von Interesse ist. Und das ist auch sehr praktisch bei der Filterung, dass man eben genau sowas trennen kann, dass du nicht überschüttet wirst mit Suchergebnissen, mit denen du aber eigentlich nicht viel anfangen kannst.
Kannst du mal ein paar Beispiele sagen, was für Arten von Terminen da so drinstehen könnten? Weil es kann ja wirklich alles Mögliche sein, ne? Was relevant sein kann. Zum Beispiel, ich habe, glaube ich, gestern oder vorgestern gelesen, dass die Alsterschwäne wieder auf die Alster zurückgeholt wurden. Ist das sowas? Weil ich weiß, dass da ständig darüber berichtet wird, jedes Jahr wieder. Würde das in der
wetterabhängig, oder? Gibt es da echt einen fixen Termin?
Naja, zumindest jedes Jahr gibt es das. Das wird vorangekündigt und dann stehen da auch immer die Fotografen, fotografieren das, und da berichtet dann die halbe Lokalpresse drüber.
Genau, und das ist auch, wir haben natürlich Termine, die wirklich ein Datum und eine Uhrzeit haben. Das kann das Gipfeltreffen sein, jetzt Brexit, EU oder sowas, aber es kann auch was ganz Einfaches sein, dass irgendwie die Lehrergewerkschaft irgendwo in der Hauptstadt vom Bundesland eine Pressekonferenz macht. Und dieses so ein Thema, was du sagst, das sind so Themen, die haben vielleicht nicht eine genaue Uhrzeit, aber die passieren eben jedes Jahr zu einer bestimmten Zeit, so ein bisschen unscharfe Themen, aber die findet man da eben auch bei uns, weil wir darüber berichten. Und das kann natürlich auch für andere, ob es Redaktionen sind oder auch im Bereich Corporate Publishing, ein Anlass sein, eben zu sagen, ja, dazu haben wir ja auch was. Das ist eigentlich genau der Anlass, auch so ein Thema zu besetzen. Deswegen, das nennen wir Themen, aber das ist genau das, was du beschrieben hast. Also man weiß nicht, an welchem Tag der erste Spargel dann geerntet wird, aber irgendwann geht's los.
Irgendwann passiert's.
Wie schafft ihr es, dort eine Vollständigkeit zu haben? Also jeder Termin kann da einfach gar nicht drin sein und es ist ein lebendes Dokument, was auch jeden Tag wächst, sich verändert.
Ja, sehr.
Aber das Schlimmste wäre ja, wenn ein Kunde sagt, oh genau, der Termin hat mich interessiert und den habe ich da nicht drin gefunden. Also es ist ja eigentlich ein Fass ohne Boden. Wo fangt ihr da an und wo hört ihr auf?
Ja, das ist, glaube ich, das ist so die Krux bei jeder Datenbank, glaube ich. Man kann nie vollständig sein. Wir machen das schon eben sehr lange intern. Das heißt, wir bekommen diese Informationen aus sehr vielen Quellen auch schon sehr lange und sehr regelmäßig. Das ist ganz gut, um eine gewisse Vollständigkeit zu haben in dem Bereich, was ja so eine Medienöffentlichkeit interessiert. Aber darüber hinaus hast du natürlich recht, dass man kann das auch noch immer weiter steigern. Das wollen wir auch, dass es noch mehr Termine sind, weil wir sie eben auch gut einordnen können. Aber wir sind schon ganz gut unterwegs da.
Wer sind dann die zahlenden Kunden? Sind das die Unternehmen, die da vielleicht was rein, der da vielleicht einen Termin reinsetzen wollen oder das selber beziehen wollen? Oder sind das andere Medien, die mitbekommen wollen, was ihr so schreibt?
Ja, sowohl als auch. Mhm. Also das ist auch ganz wichtig.
Also genau, für wen ist interessant,
dass,
die Frage?
Genau, also das ist auch wichtig, dass sozusagen beide Seiten da vertreten sind, weil das, in der Pressestelle interessiert das natürlich auch, was in den Medien vielleicht ein Thema ist. Mhm. Und wir haben, also was Kommunikationsabteilung angeht eben, das ist also eine ganz große Bandbreite von kleinen Verbänden bis eben zu Parteien und großen Konzernen, die das nutzen. Auch total spannend, was ich da manchmal lerne, was es für Organisationen gibt. Also sehr große Bandbreite. Und wenn du Kunde bist, also das ist ja ein Abo, dann kannst du eben auch deine eigenen Veranstaltungen einfach selber eintragen. Und das finden eben viele auch ganz praktisch, dass das so Hand in Hand geht dann. Und dann auch wieder andere darauf aufmerksam machen. Das ist also auch eigentlich so ein Win-Win für beide.
Und kannst du kurz erklären, wie ich das beziehen kann, wenn ich jetzt Kunde bin und ich mich für die Termine interessiere? Wie kriege ich die dann mit? Wie kriege ich das zu sehen? Muss ich mich in einen Webbrowser einloggen? Oder?
Genau, also DP Agenda ist ein Webtool, das wir jetzt auch neu entwickelt haben, wo man einfach mit einer DPA-ID, die so ein Single Sign-On ist für viele DPA-Produkte.
Das ist ja auch so eine neue Entwicklung bei uns.
Genau,
bei
haben wir auch mit Agenda im Grunde gestartet und da kommen jetzt immer mehr Produkte dazu, dass ich mich einfach nur einmal einloggen muss. Da kann man es nutzen und ich kann auch in dem Tool mich benachrichtigen lassen, wenn ich nicht immer reinschauen will. Zum Beispiel, ich mache mir einen Filter für ein bestimmtes Thema, das mich interessiert, Raumfahrt, also Termine, die zum Thema Raumfahrt stattfinden, bekomme dann eben eine Mail oder künftig auch eine Benachrichtigung in der App, die wir gerade entwickeln, dass da was Neues ist. Und dann gehe ich wieder rein und schaue mir das an.
Viele unserer Zuhörer sind ja Pressesprecher oder Kommunikatoren. Wenn man es jetzt schafft, einen Termin in DPA-Agenda einzutragen. Also ich glaube zum Beispiel gerade bei OTS kann man das ja auch mit anhaken und wenn man eine Pressemitteilung über OTS raussendet und das mit einem Zeitpunkt verbunden ist, wenn man sagt, man macht eine Ankündigung zu einer Pressekonferenz oder wie auch immer, kann man das mit buchen, dass das automatisch in eurem DPA-Agenda-Tool mit auftaucht. Gibt es auch die Möglichkeit, dort Sonderinformationen zu hinterlegen? Also klassisches Beispiel, es gibt ja gewisse Termine, wo du einfach nicht ohne vorherige Anmeldung reinkommst. Entweder weil das Sicherheitsbereiche sind, wie zum Beispiel am Flughafen, wenn es da irgendwie eine Pressekonferenz gibt, aber das auf dem Flughafengelände ist, muss das vorher registriert sein, weil du musst da namentlich stehen, sonst kommst du mit deinem Ausweis sozusagen nicht durch. Kann man diese Zusatzinformation dort auch mit angeben, dass ein Journalist, der da reingeht, sieht, oh okay, da kann ich jetzt nicht einfach aufschlagen, da muss ich mich vorher anmelden?
Das können wir auch mit vermerken, klar. Also was wir nicht machen wollen, ist, dass wir eben da vertrauliche Informationen reingeben. Das wollen wir nicht. Hintergrundgespräche, die ganz beschränkten Teilnehmerkreis haben. Aber alles, was öffentlich ist, medienöffentlich ist, würden wir da veröffentlichen und können eben solche Einschränkungen da auch dazu nennen. Und im Übrigen ist es gerade bei dem, was du angesprochen hast, wenn man es über OTS bucht, setzen wir auch immer noch einen Link zurück ins Presseportal, wo ja auch dann alle Materialien, die es dazu gibt und auch noch weitere Informationen dann auch mit einem Klick abrufbar und einsehbar sind. Das ist also auch ganz praktisch.
Habt ihr da denn auch so allgemeingültige Themen drin? Also nicht konkret, wenn irgendetwas, Sommeranfang, Michis Social Stuff.
Stimmt, jeden Monat
Tag des Eises.
Auf dem News Aktuell Blog zu lesen.
Ja, also genau. Solche Dinge, weil ich meine, die Kommunikationsthemen werden ja vielfältiger.
Genau, wir haben, also es gibt diese, ich finde den Begriff ganz schön, Aktionstage, weil es das eigentlich so am ehesten trifft. Mein Lieblings ist der World Smile Day, ne? Und ihr habt auch schon jetzt welche genannt.
Wortwitz ist mein Liebster.
Ja, also es ist, vielleicht nimmt es auch immer mehr zu. Also die haben wir auch drin oder die meisten davon, die etablierten, weil das tatsächlich auch immer ein guter Anlass sein kann, um zu kommunizieren. Was wir noch haben, sind Jahrestage. Also wir haben eine sehr große Datenbank mit Geburts- und Todestagen von berühmten Leuten, aber auch Ereignissen, die stattgefunden haben. Sowas wie die Finanzkrise von 2008 jährt sich, ne, zum 10. Und dann würden wir immer, wenn das ein runder Jahrestag ist, weil das auch so die Erfahrung ist, dass eigentlich Medien dann berichten, wenn das so ein runder Tag ist, ist so eine Konvention, die ist eben so. Dann geht das aus der Datenbank auch in Agenda rein und man sieht das da. Und man muss eben nicht dann, man sieht dann nicht immer noch 23. Jahrestag, sondern wir geben dann nur die Runden rein. Und das ist eigentlich auch ein sehr guter Service. Denn die Datenbank ist sehr groß und eben dieser Ausschnitt, was sich dann jährt, das ist dort zu finden. Ist auch sehr beliebt eben als Anlass, um ja vielleicht einen Aufhänger zu finden für ein Thema.
Arbeiten viele Zeitung nicht mittlerweile eigentlich nur noch mit so einem Tool? Also ich könnte mir vorstellen, wenn man natürlich von, abgesehen von aktueller Berichterstattung, dass wenn man dann den Rest seiner Seiten mit genau diesen Themen füllt, dann ist das Blatt eigentlich voll, oder? Also checkt ihr das zum Beispiel gegen, wie oft gewisse Themen, die ihr an dem Tag in dpa-Agenda angezeigt habt, wie das Einfluss in die Berichterstattung findet?
Na, wir werten so die Top-Themen dann aus, ne? Die wie die angekommen sind. Und das ist auch ein Bereich, in dem wir noch viel stärker auch mit Daten dann auch wieder, die zu uns zurückkommen, arbeiten wollen, um zu gucken, ja, welchen Niederschlag hat das eigentlich gefunden, was wir berichten. Also nicht spezifisch jetzt für alle Termine, aber so an den Top-Themen machen wir das schon. Aber klar, also Termine sind das eine, Themen, wir haben auch schon drüber gesprochen, das andere, was für auch Medienkunden und auch natürlich für andere Kommunikatoren wichtig ist. Aber man braucht heutzutage schon, du brauchst den Aufhänger. Du kannst, wenn du ein Thema einfach so ins Off, sage ich mal, kommunizierst, dann geht es eben entweder unter oder wird gar nicht wahrgenommen. Das ist einfach sowas, daran haben wir uns so gewöhnt. Man kann das gut oder schlecht finden, aber es gilt wirklich immer mehr. Und da ist es eben entscheidend, dann auch genau den richtigen Aufhänger und Kontext zu finden für das, was man zum Beispiel auch als Unternehmen kommunizieren will, wenn man ja ein Anliegen hat, ein eigenes Thema, ein eigenes Produkt, ist das ganz entscheidend.
Was ich noch ganz spannend finde, ist, was dahinter steckt, also die Herangehensweise an Produktentwicklung. Am Beispiel dpa Agenda, weil da habt ihr in dem Fall ja nicht am Reißbrett aus dem luftleeren Raum ein neues Produkt entworfen, sondern festgestellt, was für Wissen das einen Mehrwert hat, gibt es eigentlich schon im Unternehmen und wie kann man das vielleicht anbieten? Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz, weil das bestimmt viele Unternehmen haben, die haben vielleicht ganz viel ungenutzte Potenziale, das haben wir ja teilweise auch, Janina, dass wir denken, wir haben so viel irgendwie Expertenwissen oder so, wie können wir das eigentlich den Leuten vernünftig anbieten, außer immer nur das in den Blog zu schreiben oder so. War das ein langer Prozess, also das zu erkennen und dann zu entscheiden, wir machen aus diesem internen Ding jetzt wirklich ein Produkt nach außen?
Ja, also das, ich war an der Entscheidungsfindung, war ich selbst nicht beteiligt. Ich glaube, ja, es ist so dieses, dieses Umdenken, das du dann haben musst und auch die Bereitschaft, dich dann zu öffnen.
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dieses Teilen wollen. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun. Das fällt uns, glaube ich, heute auch so in der digitalen Welt ein bisschen leichter als vorher, zum Glück. Mhm. Weil, ja, einfach dann alle was davon haben und dann auch noch ja, weitere Produkte entstehen können daraus. Ist es, glaube ich, ganz wichtig. Bei der Softwareentwicklung haben wir auch dann eben sehr viel Wert darauf gelegt, von Nutzern Feedback einzusammeln und das zu berücksichtigen, dass wir auch die Bedürfnisse treffen, so wie man das auch heute macht. Aber ich glaube, dieses Umdenken, bereit sein, auch sich mehr zu öffnen, das ist dann schon ganz entscheidend gewesen.
Was muss ich denn machen, wenn ich als Kunde nicht meinen Termin da reinhaben will? Oder beziehungsweise als Nicht-Kunde, also wenn ich ein Unternehmen bin und ich bin ein Unternehmen, was sehr aktuell kommuniziert und ich versuche immer, zumindest gerade mit Social Media, und das ist ja eigentlich die Herausforderung, die meisten Unternehmen haben, die auf Social Media sehr präsent sind, zu gucken, wie kann ich aktuelle Themen aufgreifen, kann Agenda-Setting betreiben und kann mich daran irgendwie andocken. Wie bekomme ich DPA-Agenda?
Also
ist das ein Abo oder
es ist ein Abo. Der Test ist ganz einfach. Wenn man noch keine DPA-ID hat, weil man vielleicht noch gar kein DPA-Kunde ist, dann kann man sich einfach eine anlegen unter www.dpaagenda.de, also mit dem Minus noch dazwischen. Und dann kann man einfach sich das mal anschauen und ausprobieren und dann bei Gefallen einfach dann ein Abo abschließen. Mhm. Aber das ist einfach sehr simpel. Da brauchen wir keine Zugangsdaten oder so mehr zu verschicken. Das kann jeder selbst und hat dann auch gleich die DPA-ID, die er in Zukunft auch verwenden kann für andere Produkte.
Da sind wir gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und zwar nicht in einem unbestimmten Zeitraum, sondern
in 5 years.
In 5 Jahren, wo siehst du deine Branche, in der du gerade tätig bist, in 5 Jahren und wo siehst du DPA-Agenda dann auch? Wo geht die Reise bei euch hin?
Ja, also so was den Journalismus insgesamt angeht, kann ich ja auch, wenn euch das interessiert, ich glaube, dass dieser Trend, den wir im Moment auch sehen, also weniger so auf Reichweite, sondern stärker auf Bindung, Engagement der Leserinnen und Leser und auch Personalisierung, dass ich also wirklich Inhalte angeboten bekomme, die mich interessieren, auch Services, wenn man zum Beispiel jetzt so im lokalen Bereich denkt, dass das was ist, was auf jeden Fall noch weitergeht, das wird noch ausbaufähig sein.
Aber dann nur noch digital oder siehst du das auch noch auf Papier gedruckt?
Ja, man kann das sicherlich auch, man kann das auch im Printbereich machen. Also das ist, glaube ich, nicht, es ist natürlich sehr viel einfacher, auch dann aufgrund von Daten, die man analysieren kann, das digital zu machen. Aber es geht, glaube ich, in vielen Fällen auch im Printbereich. Und wird auch, glaube ich, erfolgreich versucht. Also dass ich eben ja, da versuche, treue Kunden zu gewinnen, indem ich genau darauf achte, was deren Bedürfnisse sind. Und ich glaube auch dieses mit der Reichweite, also wir haben da ja schon viel gesehen, was so ausprobiert wurde und die Listicles und das alles. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das also in alle Ewigkeit so weitergeht. Das wird irgendwann, hat man alles schon mal gehört und gesehen. Und ich glaube, das, was im Moment, wo so ein bisschen die Erkenntnis ist, es geht wirklich darum, ja, da die passgenauen Inhalte anzubieten und die Leserinnen oder Kunden, die ich habe, auch zu binden, auch an meine Marke und Vertrauen zu erzeugen, auch dann natürlich durch glaubwürdigen Journalismus, dass das ganz wichtig ist. Es ist natürlich passiert, dadurch, dass wir Smartphone und dieses haben, der Nachrichtenzyklus wird immer kürzer. Also das, was gestern war, kommt uns oft schon sehr weit weg vorgefühlt, weil wir es schon oft gelesen haben. Es ist immer mehr auch der Blick nach vorne. Da kommt irgendwas, also zum Beispiel auch eben ja ein großes Thema oder auch ein Termin, da ist irgendeine Konferenz zum Thema, wo sich viele zusammenfinden. Ich will das wissen, worum geht es da, was ist es Pro und Contra? Und das glaube ich, also dieser Aspekt, dass es immer mehr in die Zukunft gerichtet ist, der gilt, glaube ich, auch für Unternehmenskommunikation. Mhm. Ich kann mir das nicht mehr leisten, also nur noch so zu monitoren und zurückzublicken. Das ist vielleicht immer noch wichtig, auch für eine Auswertung, aber ich muss in die Zukunft schauen. Wo kann ich den passenden Moment finden für meine eigene Kommunikation? Und da zählen dann eben viele Aspekte dazu. Und dieses Planen, das wird, glaube ich, auch einfach wichtiger werden. Weil wir auch natürlich alle das haben, dass die Ressourcen begrenzt sind, die wir auch zur Verfügung haben, vielleicht auch in der Pressestelle. Ich muss also das auch wirklich effizient gestalten, diesen Prozess. Und dafür sind dann solche Tools schon wichtig. Ich habe mal, Kollege, der lange auch die Pressestelle vom internationalen Konzern geleitet hat, gesagt, Planung wird immer noch sehr so als so was Deutsches wahrgenommen, also so ein bisschen so der preußische Militarismus oder so. Ne, mit denen das mag auch sein, aber ich glaube, da sind wir dann auch einen Schritt voraus, weil es einfach ja mit der zunehmenden Komplexität von Prozessen, auch wirklich in der digitalen Welt, und eben wir sehen es auch in den Medien durch diese Schnelligkeit, einfach nötig wird, um einen Überblick zu behalten, um effizient zu arbeiten. Deswegen glaube ich, dass da noch wirklich, also es wird noch mehr geplant werden müssen.
Und diese Planung kann man dann wunderbar machen mit einem Tool wie DPA Agenda. Alex, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja, ich danke euch.
Und wir hören uns. So, das war unser Gespräch mit Alex Missal von DPA Agenda.
Bei dem Thema fällt mir gleich was auf oder was ein, was definitiv auf unserer Agenda ganz groß steht, und zwar auch für all unsere Zuhörer.
Ja, was denn?
Es ist PR Build Award Time.
Stimmt, es ist wieder PR Build
Award Time. Das ist der erste Podcast, wo wir sagen, es ist wieder PR Build Award Time, und man kann jetzt sofort seine Bilder ab einreichen, noch bis Mitte Juni. Das klingt lang, aber man weiß, am Ende des Tages ist man auf dem letzten Drücker. Also jeder, der coole Bilder hat, los damit, ab zu uns unter pr-bild-award.de.
Genau, die Bilder müssen im letzten Jahr irgendwo PR-mäßig verwendet worden sein und müssen cool aussehen. Und dann könnt ihr bei uns einreichen und vielleicht einen der begehrten Awards gewinnen. Also lasst euch nicht lumpen, schickt uns die Bilder.
Genau.
Genau, und dann hören wir uns, wenn ihr wollt, liebe Zuhörer, in 2 Wochen hier wieder. Wenn ihr Themenvorschläge habt, Anregungen habt, Feedback habt, schickt diese gerne an podcast@newsaktuell.de. Eine E-Mail-Adresse, die bisher noch fast gar nicht benutzt wurde, weil die, glaube ich, auch fast nirgends steht. Ich sage sie immer nur. Ich sage immer podcast@newsaktuell.de, wo man uns sehr gut erreichen kann.
Und wir werden sofort antworten.
Genau, wir werden sofort antworten. Ich werde mir einen Alert einrichten und die erste E-Mail, die in dieses Postfach einläuft seit dieser Ansage, wird hier vorgelesen. Das, egal, was drinsteht. Okay.
Oh wei.
Alles klar, Janina.
Okay, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.